Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Dani Kort und heute habe ich David Frank zu Gast. Er betreibt seit 4 Jahren den Blog Jungen Rente und berichtet dort über sein Ziel, schon in jungen Jahren unabhängig von einem Arbeitseinkommen zu sein. David ist 34 Jahre alt und hat es sich zum Ziel gemacht, möglichst früh in Rente zu gehen. Im Interview erzählt er, wieso die finanzielle Unabhängigkeit für ihn so wichtig ist und wie sie es als Familie schaffen, sparsam zu leben und sich trotzdem auch mal was zu gönnen. Außerdem berichtet er über sein Portfolio, das nicht nur aus ETFs besteht, sondern auch aus diversen Einzelaktien und Crowdinvesting-Anleihen und 2 ADRs hat er auch noch im Portfolio. Was das ist, erklärt er. Und David verrät auch, was es mit den vielen Shell-Aktien in seinem Portfolio auf sich hat, warum er sich von seinen Disney-Aktien getrennt hat und welchen Einfluss der Corona-Crash auf seine Zukunftspläne hat. Du siehst, es ist ein volles Programm geworden, deswegen würde ich auch sagen, gehen wir gleich ins Interview mit David. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Nordrhein-Westfalen zu David Frank. Er betreibt den Blog Jungen Rente, hat mit 34 schon ein sehr breites Portfolio aufgebaut und will in jungen Jahren schon unabhängig von einem Arbeitseinkommen sein. Wie das anstellen will, das erzählt er heute im Interview. Zunächst aber herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, David.
Ja, moin Daniel. Auch dir natürlich einen herzlichen Dank für die Einladung und deinen Podcast.
Ja, ich freue mich auch, dass du dir gleich gefolgt bist, denn du bist ja auch fleißiger Finanzrocker-Hörer, oder?
Ja, ich glaube, man kann sagen, fast seit der ersten Stunde bin ich mit dabei, so was den Finanzrocker-Podcast von dir anbetrifft, aber mittlerweile ja auch deine beiden Ableger, bin ich fleißig dabei, mir die regelmäßig reinzuziehen.
Sehr schön, das freut mich natürlich und vor allen Dingen, dass du auch so lange dabei geblieben bist, weil du ja auch erfolgreicher Blogger bist mittlerweile.
Ja, das stimmt. Ich bin jetzt auch tatsächlich schon fast 4 Jahre dabei, fleißig über meine privaten Finanzen zu bloggen. Aber wie das eben so ist, es gibt immer neue Themen und gerade du zeigst das ja ganz anschaulich, was man auch nach vielen Jahren immer noch Neues aus so einem Format ziehen kann. Von daher, ja, bin ich immer noch gerne jede Woche mit dabei und höre mir fleißig an, wen du da jede Woche neu zu Gast hast.
Sehr schön. Ja, und jetzt habe ich dich ja zu Gast und du hast ein Thema, was schon häufiger vorkam, aber nicht in der Form. Ich habe ja schon gesagt, du bist jetzt 34, du arbeitest bei einer großen Unternehmensberatung, bist seit 8 Jahren mit einer Ärztin glücklich verheiratet und hast 2 Kinder. Das klingt jetzt alles gut und auch völlig normal. Da stelle ich mir die Frage, warum möchtest du unbedingt jungen Rente?
Ja, ist ehrlich gesagt eine verdammt gute Frage, Daniel, die ich nicht, wie man vielleicht zunächst denken könnte, mit nur einem einzigen Satz beantworten kann. Ja. Zum Glück muss ich sagen, ist es bei mir jetzt nämlich nicht so, dass ich besonders unzufrieden mit meinem Job wäre oder ich der Beendigung meines Angestelltenverhältnisses entgegensehen würde. Bei mir ist eher das Gegenteil der Fall. Ich arbeite hauptberuflich als Spezialist für politische Risiken in Entwicklungs- und Schwellenländern und habe dabei wirklich tagtäglich mit ultraspannenden, hochkomplexen Sachverhalten zu tun, was mir in der Regel, gerade auch in der Zusammenarbeit mit meinem Team, total viel Spaß macht. Ja. Trotzdem muss ich sagen, dass die allermeisten Jobs, und da bildet mein Job keine Ausnahme, allgemein ja doch ziemlich häufig viele Verpflichtungen mit sich bringen, sei es räumlich, weil man an einen bestimmten Standort gebunden ist, oder aber vor allem, weil sie einen zeitlich stark einschränken. Und das ist, um ehrlich zu sein, auch genau Kern meines Ansporns, jungen Rente gehen zu wollen. Denn mir ist bereits vor einiger Zeit schlichtweg bewusst geworden, dass ich von meinem Leben mehr erwarte, als den Großteil meiner Zeit einer Arbeit nachzugehen, die mich letztlich doch immer wieder von dem abhält, wonach mir eigentlich der Sinn steht und ich stattdessen viel lieber ein selbstbestimmtes Leben führen möchte, wirklich frei entscheiden möchte, vor allen Dingen, was ich genau mit meiner Zeit anfange und vor allen Dingen auch, wo ich meine Zeit verbringe. Das muss jetzt nicht zwangsläufig heißen, dass ich von heute auf morgen meinen Vollzeitjob komplett an den Nagel hängen würde, sondern einfach, dass ich ohne irgendwelche Zwänge, vor allen Dingen ohne irgendwelche finanziellen Zwänge, über mein Tun und Lassen entscheiden können möchte. Dennoch hat es, um ehrlich zu sein, auch bei mir eine ganze Weile gebraucht, bis ich irgendwann realisiert habe, dass man gar nicht mehr unbedingt Millionär sein muss. Das ist ja so das typische Bild, um sich bereits jung aus dem Arbeitsleben verabschieden zu können, sondern es viel, viel mehr darauf ankommt, wie konsumiert man, was konsumiert man, in welcher Höhe konsumiert man. Das ist aufs eigene Sparverhalten, aber vor allen Dingen auch aufs eigene Investitionsverhalten ankommt, um eben aus diesem Traum, meinem Traum der Frührente, auch irgendwann Realität werden zu lassen.
Hm. Sprichst du eigentlich mit deinen Kollegen auch über solche Themen?
Es kommt drauf an. Also ich habe viele Kollegen und ich glaube, viele dieser Kollegen interessieren sich jetzt nicht so stark für Börse, für Finanzen. Aber es gibt natürlich immer wieder, und das gilt wahrscheinlich für die meisten, auch unter deinen Hörern und Hörerinnen, immer wieder Kollegen auch, die sich dafür ebenfalls interessieren und für die das dann einfach auch spannend ist, wenn man da aus eigener Warte raus berichtet. Aber ja, das ist eher Nischendasein, würde ich sagen. Und die allermeisten interessieren sich dafür, glaube ich, auch einfach nicht oder können sich es einfach auch nicht vorstellen.
Hm. Gilt das eigentlich auch für deine Frau, dass sie auch unbedingt jung in Rente gehen möchte oder möchte sie länger arbeiten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die Überzeugung, diesen Weg zu bestreiten, die ging schon ganz klar von meiner Seite aus. Hm. Aber ich habe meine Frau da nach und nach mit an Bord geholt. Wir sind jetzt 8 Jahre verheiratet. Du sprachst es an, sind aber schon über unser halbes Leben zusammen. Und so eine Entscheidung, diesen Weg zu bestreiten, kam natürlich auch von meiner Seite nicht von heute auf morgen. Mhm. Und so haben wir lange Zeit viel über dieses Thema gesprochen. Und mittlerweile streben wir da beide genau in die gleiche Richtung. Sie ist auch vollkommen davon überzeugt, ob man dann irgendwann mal zum gleichen Zeitpunkt das Angestellte Dasein sein lässt oder ob der eine noch etwas länger und der andere etwas kürzer arbeitet, kann ich heute noch nicht sagen, aber mit Sicherheit werden wir beide oder ungefähr in die gleiche Kerbe schlagen.
Hm. Würdest du denn sagen, dass du auch ein sparsamer Frugalist bist oder gibst du durchaus gern auch mal Geld für irgendwas aus?
Nee, also ein Frugalist bin ich nicht. Frugalistisch ist meine Familie nicht. Wir sind sparsam. Mhm. Also wir können schon einen guten Teil unseres Einkommens zurücklegen. Das sind jetzt nicht, wie man es manchmal hört, 70-80% des vereinnahmten Einkommens, sondern das bewegt sich eher in einer Größenordnung zwischen 20-40%. Vielleicht, wenn es mal gut läuft, auch 50%. Mhm. Aber wir gönnen uns auch gerne Sachen. Wir gönnen uns gerne gute Lebensmittel. Wir gönnen uns gerne auch mal raus essen zu gehen. Wir gönnen uns vor allen Dingen gerne auch die Welt zu bereisen und sparen dafür einfach an anderen Stellen, wo es dann eben geht, wo es dann mal vielleicht nicht unbedingt für die Kinder der 100-Euro-Schuh neu aus dem Kinderladen sein muss, sondern wo man vielleicht auch mal was gebraucht erstehen kann oder sich auch was leihen kann, was man jetzt nicht unbedingt in seinem Besitz wissen muss. Von daher versuchen wir da einen guten Spagat hinzubekommen, dass wir uns in unserem Alltag nicht zu sehr einschränken müssen, aber trotzdem genug sparen können, um eben diesen eingeschlagenen Weg zur Frührente bestreiten zu können.
Mhm. Man muss aber dazu sagen, ihr seid ja beides auch Gutverdiener, ne? Also wenn ihr jetzt deutlich weniger verdienen würdet, dann könntet ihr auch nicht so viel zurücklegen, oder?
Das ist einerseits natürlich richtig. Als Ärztin und Unternehmensberater gehören wir mit Sicherheit zu der Mittelschicht, die sich über ein schon höheres Haushaltseinkommen erfreuen darf. Mhm. Allerdings ist es so, du sprachst es auch an, wir haben 2 Kinder. Meine Frau war in den letzten Jahren nicht wirklich viel beruflich tätig, weil sie maßgeblich zu Hause geblieben ist. Das heißt, wir haben da Elterngeld natürlich in Anspruch nehmen können, was ein bisschen was von ihrem ursprünglichen Einkommen ersetzt hat. Und auch ich habe mich immer wieder in Elternzeit befunden und bin derzeit auch nur Teilzeit am Arbeiten bis zum Jahresende. Von daher haben wir jetzt nicht das volle Einkommen zur Verfügung, wie man es vielleicht von außen wahrnehmen zunächst denken würde.
Mhm. Ja, wo du gerade das Thema Kinder ansprichst, ich glaube, ich habe den Oliver Nölting von Frugalisten vor 2,5 Jahren im Interview gehabt und er hat damals auch gesagt, er bekommt da ziemlich viele Nachrichten und Kommentare, dass Frugalismus, Frührente mit Kindern überhaupt nicht möglich ist und dass extrem viele Leute das dann auch immer wieder behaupten. Ist es bei dir ähnlich?
Also da würde ich dem Oliver eigentlich beipflichten wollen, denn ich glaube, nur weil man 1, 2 oder 3 Kinder hat, heißt das noch lange nicht, dass man diesen Weg zur Frührente nicht bestreiten kann. Natürlich kosten Kinder Geld. Und Kinder werden mit der Zeit, so ist jetzt meine Erfahrung zumindest, auch immer teurer. Hm. Aber auch diese Kosten kann man im Griff behalten. Ich meine, natürlich kann man für Kinder auch 1.000 Euro im Monat ausgeben, wenn man es denn unbedingt möchte. Man kann die Kostenbasis aber auch meines Erachtens relativ flach halten und eben, wie gesagt, nicht immer auf Neuwaren setzen, sondern sich umschauen. Ich meine, heute gibt es sowas wie eBay-Kleinanzeigen, wo man Spielsachen, wo man Fahrräder und so weiter alles in einem super Zustand gebraucht für einen klasse Preis finden kann. Und da kann man die Kosten schon im Rahmen halten. Deswegen war für uns nie irgendwie die Frage Kinder oder Frührente, sondern immer Frührente mit Kindern.
Hm. Das finde ich interessant, weil da gab es ja so viel Feedback und auch sehr negatives Feedback. Bekommst du das eigentlich auch mit, dass gerade diese Einstellung, früh in Rente zu gehen oder jung in Rente zu gehen, dass da ein sehr negatives Feedback von normalen Leuten in den Kommentarspalten kommt? Also Florian von Geldschnurrbart hat das erzählt, Oliver hat es auch erzählt. Ist es bei dir auch ähnlich?
Ich bin davon ehrlich gesagt bislang größtenteils verschont geblieben. Mhm. Es ist eher eine gewisse Form der Verwunderung und Bewunderung, die mir dagegenüber breit gemacht wird. Mhm. Erstmal, dass dieser Weg überhaupt bestreitbar ist und wie ich es dann eben angehe. Ich mache es ja sehr transparent mit meinen echten Zahlen, die ich vereinnahme. Und ich glaube, viele, so wird es mir zumindest kommuniziert, nehmen das eigentlich eher als zusätzlich Motivation für ihren eigenen Werdegang auf und versuchen sich daran ein Beispiel zu nehmen und freuen sich dann immer, mir berichten zu können, wie viel sie jetzt diesen Monat an Dividenden und Zinserträgen vereinnahmt haben. Mhm. Von daher finde ich, ist das da zumindest in meiner Bubble eine sehr gleichgerichtete Interessenslage und ich stoße da tatsächlich auf relativ wenig Kritik oder böse Kommentare, worüber ich mich eigentlich auch sehr freue.
Mhm. Mich wundert das vor allem, weil du tauchst ja auch mittlerweile in verschiedenen Medien auf und das Thema ist ja für Medien immer das gefundene Fressen. Also ich glaube in der Wirtschaftswoche und im Fokus warst du drin und das schafft man ja mit normalen, langweiligen Vermögensaufbau nicht, sondern das muss dann immer das Thema sein, frühen Rente, finanzielle Freiheit oder sowas. Wie ist denn da das Feedback?
Ebenso das Gleiche, wie ich es eben geschildert habe. Die Leute lesen das, wundern sich erstmal, schauen sich dann oftmals meinen Blog an, schauen sich an, wie meine Berechnungen lauten und stellen oftmals für sich selber fest, okay, so unrealistisch ist dieser Weg vielleicht gar nicht, wenn ich die 2 oder 3 Stellschrauben in meinem eigenen Leben umstelle und ein bisschen auf diesen Weg in Richtung Frührente pole. Das muss dann nicht unbedingt heißen, dass ich mit 40 in Frührente gehen kann, sondern dann vielleicht erst in Anführungsstrichen mit 45 oder 50. Aber ich habe immer wieder im Gefühl, dass diese Geschichten mehr Motivation als Neid spenden, auch wenn wir in Deutschland ja oftmals eher vom Gegenteil ausgehen und dass wir in einer Neidgesellschaft zu Hause sind. Aber das kann ich zum Glück aus meinen eigenen Erfahrungen heraus überhaupt nicht unterschreiben.
Hm. Welchen Einfluss hatte denn jetzt die Corona-Krise auf deine Ziele für die Frührente?
Also einerseits hat mir Corona dieses Jahr auf jeden Fall nochmal extrem vor Augen geführt, dass man nichts und dies trifft, glaube ich, vor allen Dingen auf die eigene Gesundheit zu, als selbstverständlich hinnehmen darf. Ziemlich sicher kaum jemand von uns hätte eine derartige Pandemie mit solchen Folgen für den eigenen Alltag zuvor für möglich gehalten. Wobei ich sagen muss, mir Corona dabei eigentlich nur noch mal verdeutlicht hat, dass im Leben immer irgendwas dazwischen kommen kann, was einem die eigenen Pläne zerschießt. Und für mich persönlich wäre es ehrlich gesagt das Schlimmste, nachher ein Leben lang auf die Rente hingespart zu haben, nur um dann mit, ich weiß nicht, 65 oder 70 feststellen zu müssen, dass man aus gesundheitlichen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer seine Zeit und sein Geld nicht mehr für die Dinge nutzen kann, auf die man sich eigentlich sein Leben lang gefreut hatte. Mhm. Und ich glaube, deswegen hat Corona meine persönliche Überzeugung, schon möglichst früh nur noch das machen zu können, worauf man eigentlich Lust und Laune hat, nur noch weiter bestärkt. Andererseits gab es dann natürlich noch den Corona-Börsencrash im März. Und der hat mich, genau wie viele, viele andere Privatanleger auch, eigentlich völlig unvorbereitet getroffen. Ich meine, kurz zuvor, Ende Februar ist es ja, glaube ich, gewesen, konnten an vielen Börsen ja noch neue Höchststände gefeiert werden. Hm. Und da hat, glaube ich, niemand von uns mit gerechnet, dass es einen derart rapiden Kursverfall um gleich, weiß nicht, 30, 35 oder 40% geben könnte. Ich auch nicht, das gebe ich zu. Und so hat es mein Depot dann zeitweilig auch völlig zerschossen gehabt mit Verlusten, die zwischendurch echt schon auf einen nicht ganz unansehnlichen fünfstelligen Betrag sich beliefen. Allerdings war mein Glück dabei, dass ich mich schon seit einigen Jahren ein bisschen auf solch ein Crash-Szenario vorbereitet hatte und ein recht ordentliches Cash-Polster für genau solch ein Szenario zur Seite gelegt hatte, sodass ich zwischen Februar und März dieses Jahres fast 100.000 Euro an frischem Kapital in die Märkte pumpen konnte und damit natürlich auch massiv von den niedrigen Kursen profitieren konnte, was mich dann wiederum auf deine Frage zurückkommt, meinem Ziel, langfristig von meinen Kapitalerträgen leben zu können, hoffentlich den einen oder anderen Schritt näher gebracht haben sollte.
Aber das heißt, so das Thema Tagesgeldrücklage oder Puffer, das spielt für dich eine enorm wichtige Rolle.
Ja, ich bin seither, es gibt da ja, sage ich mal, zwei verschiedene Ansätze. Die einen sagen, immer voll investiert sein ist der beste Weg, nicht abwarten, alles, was an Geld zur Verfügung steckt, direkt in Aktien buttern. Da gibt es ja auch diverse wissenschaftliche Studien drüber, die das belegen sollen. Ich für mich fühle mich mit diesem Ansatz nicht wohl. Warum fühle ich mich damit nicht wohl? Weil ich schon mal, nämlich 2008, genau diese Erfahrung gesammelt habe, dass wenn so ein Crash-Szenario aufkommt, es super ist, wenn man liquide ist. Und damals ist es so gewesen, dass ich auch mein damaliges Erspartes, was bei weitem natürlich nicht so hoch war wie heute, aber trotzdem komplett in beinahe zum Tiefpunkt in Aktien stecken konnte. Und aus dieser Erfahrung heraus habe ich dann eben auch über die letzten 10 Jahre stetig von meinem Einkommen immer wieder was auf Seite geschafft, was dann eben nicht dafür bestimmt war, in Aktien oder ETFs oder wo drin auch immer zu landen, sondern eben genau so ein großes Crash-Szenario abzuwarten und dann eben aus dem Vollen schöpfen zu können.
Mhm. Seit wann legst du denn jetzt konkret an? Also wenn du sagst, beim letzten Crash warst du auch schon betroffen, da hast du ja schon relativ früh angefangen, dir Aktien oder ETFs zu kaufen, ne?
Ja, also so ein bisschen was ist im Jugendalter tatsächlich schon reingekommen. Da sind ein paar Sparverträge meiner Eltern und Großeltern fällig geworden und das ist dann in irgendwelche Deka-Fonds bei meiner örtlichen Kreissparkasse gewandert. Das würde ich jetzt noch nicht unbedingt unter dem Investitionsaspekt betrachten. Nee. So richtig angefangen hat es bei mir eher tatsächlich so Mitte, Ende 2008. Da habe ich angefangen, mich wirklich intensiv mit Aktien und insbesondere auch ETFs auseinanderzusetzen. Damals bin ich natürlich auch auf den damals schon recht populären Gerd Kommer gestoßen und habe sein souveränes Investieren geradezu verschlungen und auf der Basis dann eben kurz vor Einführung der Abgeltungssteuer Ende 2008 mein gesamtes Geld dann in ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio investiert.
Das war ja dann, ich glaube, die zweite Auflage von seinem Buch. Danach kamen ja jetzt noch 3 oder 4 weitere dazu. Warum bist du nicht komplett bei der passiven Anlagestrategie geblieben?
Ja, das ist eine gute Frage. Auch hier wieder wissenschaftlich belegt ist ja eigentlich, dass man sich als Privatanleger aus Einzelaktien raushalten sollte. Ja. Aber ich glaube, da bin ich ein bisschen mehr mit dir auf einer Wellenlänge, dass es schon auch irgendwo Spaß macht, natürlich in Einzelwerte zu investieren. Und mir ist es dann irgendwann, ich möchte nicht sagen, zu langweilig gewesen, nur in ETFs zu investieren. Aber irgendwie hat es mich auch nie hundertprozentig zufriedengestellt, dass ich an außergewöhnlichen Unternehmenssituationen nicht partizipieren konnte. Sprich, wenn es mal irgendwie ein außergewöhnlich schlechtes Quartalsergebnis gab und ein Unternehmen an der Börse dafür überproportional abgestraft wurde, dass ich dann halt in meinen ETFs feststeckte und dann nicht irgendwie eine Aktie mit 20% oder 25% Abschlag mir ins Depot holen konnte. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich mich ein paar Jahre später, 2015, dann auf ein zweites Standbein eingelassen habe, das dann eben bedeutete, dass ich auch seitdem in Einzelaktien investiere.
Mhm. In deinem Depot, da finden sich jetzt 39 Aktien, 10 ETFs und 26 Anleihen. Warum hast du denn so eine Asset Allocation gewählt?
Ja, ich glaube, um diese Frage beantworten zu können, muss ich ein bisschen ausholen. Ja, wie schon gesagt, Ende 2008 bin ich eigentlich ein typischer Indexanleger gewesen, der einfach in ein global diversifiziertes ETF-Portfolio investiert hat. Auch heute steckt noch über die Hälfte meines Depots in diversen ETFs, wobei ich mich inzwischen nicht mehr ganz so strikt nach den von Gerd Kommer populär gemachten Regionalverteilungen nach dem Bruttoinlandsprodukt richte, sondern es für mich ein bisschen simpler halte. Ich vereinfache eine einfache 30-30-30-10-Regel. Das heißt, ich investiere 30% auf Europa, 30% in Nordamerika, 30% in den Emerging Markets und 10% im Asien-Pazifik-Raum. Hm. Und das ist sozusagen nach wie vor der Kern meines Aktienportfolios. Ja, warum jetzt 10 ETFs? Warum braucht es so viele? Ja, eigentlich ist das lediglich dem Umstand geschuldet, dass mein früherer Depotanbieter, die ING, immer nur bestimmte ETFs, ich glaube, die nannten das oder nennen das Aktions-ETFs, ohne Orderprovision anboten. Und diese Aktions-ETFs werden und wurden immer wieder regelmäßig gewechselt, sodass diese Aktionen meistens nur für einen Zeitraum für ein halbes oder ein ganzes Jahr bestanden. Hm. Und so hat sich dann mit der Zeit bei mir ein ganz buntes Potpourri aus verschiedenen ETF-Anbietern angesammelt, was zwar, ja, ich gebe es zu, nicht schön anzusehen ist, wenn man ins eigene Depot blickt, aber ich habe gelernt, damit zu leben und im Endeffekt würde es sich jetzt in den meisten Fällen nicht lohnen, das Ganze aufzulösen, weil das natürlich steuerliche Konsequenzen, Abgeltungssteuer nach sich ziehen würde. Ja. Von daher, ja, lebe ich jetzt damit und ja, versuche das Beste draus zu machen. Mhm. Ja, und wie auch schon geschildert, die rein passive Anlagestrategie, die hat mich eben nie hundertprozentig zufriedengestellt. Und 2015 habe ich dann begonnen, eben meine eigene Anlagestrategie auf ein zweites Bein zu stellen, nämlich die Einzelaktien. Wobei ich sagen muss, meine Strategie von Anfang an weniger auf Kurszuwachs, als vielmehr auf die Vereinnahmung auf eine möglichst hohe, aber gleichzeitig nachhaltige Dividende ausgerichtet war, um so mein ETF-Portfolio eben gezielt ausschüttungsstark zu ergänzen. Mhm. Genau, ja, und was die Anleihen anbetrifft, ist es so, mir fehlte die ganze Zeit irgendwie ein Zugang zu den sogenannten Frontier Markets. Ja. Ich weiß nicht, ob das jedem deiner Hörerinnen und Hörern was sagt.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, ich sag mal zwei Sätze dazu. Ja. Die Frontier Markets sind jene Länder, die in ihrer Entwicklung noch unterhalb der Emerging Markets rangieren. Mhm. Und während man ja für die Emerging Markets super mit einem ETF agieren kann, ist das halt für die Frontier Markets bis auf ein, zwei Nischenprodukte so nicht der Fall. Und mich wurmt es ehrlich gesagt immer, dass ich da so eine offene Flanke habe. Insbesondere deswegen, weil ich mich ja tagtäglich beruflich genau mit diesen Ländern auseinandersetze und diese sich aber auf keine Weise in meinem Depot widerspiegelten. Und ja, ich bin schließlich, es muss so Ende 2018, Anfang 2019 gewesen sein, da bin ich bei einer neuen deutschen Crowdinvesting oder ja, ich weiß nicht, Crowdfunding-Plattform hängen geblieben, über die ich mich seither regelmäßig mittels Darlehen an der Finanzierung von erneuerbaren Energienprojekten in den Frontier Markets beteilige. Mhm. Aber vielleicht können wir darauf nochmal im Verlauf des Gesprächs an anderer Stelle zu sprechen.
Ja, das auf jeden Fall. Eine Frage nochmal dazu. Es gab ursprünglich einmal zwei Frontier Markets ETFs. Eins haben sie eingestampft, da war ich nämlich auch investiert. Da bin ich dann praktisch wieder ausbezahlt worden, habe da ein paar Euro Verlust gemacht, aber das ging. Ansonsten sind die halt sehr teuer, weil der Marktzugang extrem schwierig ist in diesen Ländern, auch für große Anbieter. Aber das wäre auch eine Alternative gewesen, in diesen einen Frontier Markets ETF zu investieren, oder?
Jein. Wenn man sich dann mal anschaut, was in diesen Frontier Market ETFs drinsteckt, sind es ja oftmals die lokalen Finanzinstitute, die da tätig sind. Ja. Und das ist für mich irgendwie kein repräsentatives Abbild von der Wirtschaft, die tatsächlich dann in diesen Märkten stattfindet. Mhm. Und da war ich immer ein bisschen kritisch und ein bisschen zurückhaltend, insbesondere weil auch die Anzahl der in diesen ETFs vorhandenen Unternehmen ja meistens nur sich irgendwo im zweistelligen Bereich entwickelte. Ja. Und das war für mich dann auch irgendwo nicht genügend Diversifikation, um so ein breites Spektrum an Ländern abbilden zu können. Weil wenn man sich die Länderklassifizierungen mal anschaut, stecken wirklich sehr, sehr viele Länder in dieser Frontier Markets Kategorie. Ja. Und da dann zu sagen, ich beschränke mich wirklich auf einige wenige und dann auch nur auf die Finanzinstitute vor Ort, das ist mir ehrlich gesagt zu wenig gewesen. Und du sprachst es an, die Gebühr für diese ETFs war natürlich im Vergleich zu dem, was man heute gewohnt ist, auch ziemlich horrend.
Ja, genau. Eine Frage noch zu den ETFs, und zwar, du setzt auf den Faktor Small Cap. Ich glaube, du hast fast 16.000 Euro in Small Cap Werte bzw. ETFs investiert. Warum?
Ja, das ist eigentlich auch noch so eine Lehre, die ich aus meinem Studium der Gerd-Kommer-Lektüre gezogen habe, nämlich, dass der Small-Cap-Faktor sehr wohl einer ist, den man in seinem Depot berücksichtigen sollte. Mhm. Es ist ja normalerweise so, wenn man auf die Standard-Indizes setzt, bildet man maßgeblich die großen und mittleren kapitalisierten Unternehmen ab. Ja. Und so die unteren 15-20%, die fehlen einem schlichtweg, obwohl diese eigentlich gerade auch statistisch gesehen eine relativ hohe Renditeerwartung mit sich bringen. Und diese Chance will ich und wollte ich für mich nie liegen lassen und habe deswegen diesen Small Cap Faktor bei mir auch im Portfolio entsprechend berücksichtigt über einen weltweit anlegenden ETF. Das ist jetzt absolut ausgedrückt natürlich ein ganz schönes Sümmchen. Mhm. In der Relation sind es aber gerade mal 12,6% meines ETF-Portfolios. Hm. Und von daher, sage ich mal, ist das, glaube ich, so im vertretbaren Rahmen und auch das, was einem Gerd Kommer in seiner Lektüre mit an die Hand gegeben hat.
Hm. Ja, mich hat es nur verwundert, dass du auch ein Emerging Market Small Cap hast.
Ja, ich finde es einfach schön, dass man, wenn man es dann eben betreibt und so eine Strategie umsetzt, die dann eben auch vollends umsetzt, mhm, und dass man nicht irgendwie dann nachher nur in den Industrieländern Large- und Small-Cap-Unterscheidung betreibt, sondern dass man dann eben das auf seine ganze Strategie bezieht. Da bin ich dann auch konsequent, und seitdem es diese Produkte gibt, das ist ja auch noch gar nicht mal, glaube ich, so lange der Fall, mhm, bin ich da auch gerne bereit, dann eben das Ganze in den Emerging Markets über so eine Small-Cap-Variante zu spielen.
Mhm. Finde ich interessant. Also ich glaube, ich hatte noch keinen Gast, der auf den Faktor groß gesetzt hat, außer Gerd Kommer.
Ja, da hat die Lektüre vor vielen, vielen Jahren auf jeden Fall was gebracht.
Okay. Du hast im Blog geschrieben, dass du die Anzahl deiner Einzelaktien reduzieren möchtest. Warum?
Ja, ich muss schlicht und ergreifend zugeben, ich war überfordert. Ich hatte ja schon zu Beginn unseres Gesprächs meine Aktienkauforgie, wenn man es so nennen mag, im Corona-Crash erwähnt. Ja. Während der ist die Anzahl meiner Einzeltitel schlagartig von 20 auf über 50 angestiegen. Ich bin jetzt allerdings niemand, der sich Aktien guten Gewissens ins Portfolio holt und diese dann einfach unkontrolliert dort liegen lassen kann, sondern ich verfolge schon ganz gerne die entsprechenden Unternehmensnachrichten und Entwicklungen. Und das war mir dann neben meiner Familie, neben meinem Job und neben meinem Blog bei über 50 Unternehmen so einfach nicht mehr in der Tiefe möglich, in der ich mich damit wohlgefühlt hätte. Ich weiß, es gibt viele, viele andere Privatanleger, die haben noch deutlich mehr Unternehmen in ihrem Portfolio, mhm, und fühlen sich auch total fein damit. Bei mir war das nicht der Fall. Ich habe einfach gemerkt, das ist zu viel Controlling, was ich dadurch nicht mehr durchführen kann, weil die Anzahl einfach so enorm gestiegen war. Und aus diesem Grund habe ich dann einfach die Entscheidung getroffen, die Reißleine zu ziehen und damit begonnen, mein Einzelaktiendepot wieder auf eine Größe zurückzuführen. Ja, welche für mich auch in meinem Alltag bewerkstelligbar ist. Und das, so habe ich jetzt festgestellt, dürften so etwa 20 bis 30 Positionen vielleicht sein. Hm. Jetzt momentan, du sagtest es, bin ich bei knapp unter 40 Einzelaktien, habe also noch ein bisschen Konsolidierungsarbeit vor mir, aber bin hoffentlich bis zum Jahresende oder bis zum Jahresanfang 2021 so weit, dass ich mich dann mit meiner eigenen Portfoliogröße auch wieder rundum wohlfühle.
Hm. Ich habe eine kurze Frage, und zwar, du hast in deinem Depot viele Werte unter 1.000 Euro. Sind es jetzt Sparplanwerte oder wie kommt es, dass du da nur so geringe Anteile hast?
Nee, Sparpläne haben für mich lange Zeit keine Rolle gespielt. Mhm. Auch diese Werte, die jetzt da mit knapp über 500 Euro drin sind in meinem Depot, sind nicht über Sparpläne zustande gekommen, sondern ich habe für mich einfach festgelegt, dass für mich eine gute Einstiegsgröße so bei 500 bis 625 Euro liegt, mhm. wo ich, wenn Aktienpreise fallen und ich ein Unternehmen für interessant halte, einsteigen möchte.
Ja.
Und wenn eben der Preis der Aktie dann weiter in den Keller geht, würde ich dann eben in gleicher Größenordnung nochmal und nochmal und nochmal nachkaufen und dann eben für die gleiche Summe immer mehr Anteile erhalten. Und im Corona-Crash war es eben so, dass einige Aktien mehr nachgegeben haben als die anderen. Mhm. Und bei einigen bin ich dann halt nur einmal zum Zuge gekommen. Das sind jetzt eben diese Kleinstpositionen. Und bei anderen bin ich dann eben, wo es stärker nach unten gegangen ist, mehrere Male zum Zuge gekommen und die sind dann halt auch mit einer höheren Gewichtung bei mir im Depot vorhanden. Ich tue mich natürlich jetzt letztendlich auch ein bisschen schwer mit diesen ganz kleinen Positionen, weil da stellt sich natürlich die Frage, was für einen Ausschlag die überhaupt auf ein Gesamtportfolio von der Größenordnung wie bei meinem geben, mhm. ob es sich dann lohnt, daran festzuhalten, wenn die Kurse nicht nochmal entsprechend runtergehen sollte oder ob man die langfristig nicht auch wieder abgibt.
Ja, ja, genau die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt. Und diese Taktik funktioniert natürlich nur, wenn du sehr geringe Orderkosten hast, weil sonst sind die dann richtig hoch. Also bei mir, ich lege immer fest 1% und deswegen beträgt meine Ordergröße 1.000 bis 1.500 Euro pro Position. Und drunter gehe ich halt nur bei Werten bei Trade Republic, weil ich da nur 1 Euro zahle.
Ja, das ist auch genau meine Herangehensweise und genau ein entscheidender Faktor, der sich durch die vielen Discount-Broker wie eben Trade Republic geändert hat. Mhm. Ja, als ich meine Depots bei der Comdirect oder bei der ING ausschließlich hatte, habe ich tatsächlich sogar erst ab 2.500 Euro Positionsgröße geordert, mhm. weil mir darunter eben auch die Orderkosten zu groß gewesen sind. Aber seitdem man quasi umsonst, kaufen kann und die Broker dafür gar keine Gebühr mehr erheben, ist natürlich auch mein persönliches Limit da sehr weit runtergegangen. Das ist teilweise von Vorteil, weil man sich natürlich schneller dann zu einem Kauf hinreißen lassen kann. Ja. Auf der anderen Seite passiert natürlich dann sowas wie bei mir, dass so ein Portfolio sich auch mal sehr stark zerklüftet und man plötzlich so viele Mini-Positionen vorhanden hat, die einem gegebenenfalls Arbeit machen, weil man eben auch da schauen muss, wie die Unternehmensnews sind, aber auf der Ertragsseite dann vielleicht nicht ganz so viel zu verbuchen hat.
Mhm. Du hast jetzt unter anderem auch Disney verkauft. Disney ist ja ein Wert, der komplett unter die Räder gekommen ist während der Corona-Krise. Hast du deswegen das Unternehmen dann auch verkauft?
Ja, was Disney angeht, vielleicht eins vorweg. Mhm. Das Unternehmen ist in meinen Augen absolut hochqualitativ und erstklassig.
Ja, absolut.
Was, glaube ich, jetzt sogar noch umso mehr zutrifft, weil der neue Streamingdienst Disney Plus ja offensichtlich noch besser vom Markt angenommen wird, als wie es die Unternehmensführung seinerzeit für möglich gehalten hat. Mhm. Auch wir haben übrigens direkt zum Marktstart in Deutschland so ein einjähriges Probeabo von Disney Plus abgeschlossen. Ja. Und natürlich liebt gerade unsere große Tochter die Disney-Inhalte über alles. Dennoch muss ich sagen, halte ich den aktuellen Kurs der Disney-Aktie einfach für überteuert, weil du sprachst es an, die Ertragsaussichten für die kommende Zeit sind gerade angesichts der schwierigen Lage im Freizeitparkgeschäft in meinen Augen mehr als fraglich. Mhm. Ich glaube, dazu muss man wissen, dass dieser Geschäftsbereich, zu dem sowas wie Disneyland, Disney World, auch die Kreuzfahrtsparte von Disney gehört, die hat bis vor der Krise ein Drittel zum Umsatz und sogar fast die Hälfte zum Jahresergebnis vom Gesamtkonzern beigetragen. Und die hat ja dieses Jahr und ruht teilweise auch immer noch. Ich hatte es jetzt gerade von Disneyland in Kalifornien gehört, dass die Corona-Inzidenz auf 1 sinken muss, bis die örtlichen Behörden wieder eine Eröffnung von Disneyland dort erlauben. Das kann natürlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Dementsprechend war und bin ich nach wie vor der Auffassung, dass ich meine verkauften Disney-Anteile zeitnah nochmal günstiger zurückkaufen kann, als wie ich sie zuletzt abgegeben habe. Das ist jetzt eine Strategie, die fahre ich für gewöhnlich nicht. Normalerweise stehe ich solche Schwächenphasen durch. Bei Disney war es mir an der Stelle aber zu offensichtlich, dass da eigentlich nochmal ein ordentlicher Downturn, was den Kurs anbetrifft, bevorsteht. Und ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst hatte, weil Disney auch eine größere Position von mir war, dass es da nochmal rapide bergab geht.
Ja, das waren haargenau die Gründe, die ich auch angegeben habe in der letzten Folge erst mit Stefan Waldhauser. Bei Sixt war es bei mir ähnlich. Das waren ähnliche Gründe, war ja auch durch die Corona-Krise arg gebeutelt. Aber generell versuche ich dann eben auch nicht zu viel zu handeln. Aber bei solchen Werten, die dann auch eine größere Position einnehmen, wie bei dir eben Disney, bei mir war es auch eine größere Position, da habe ich dann einfach gesagt, nee, ich sitze das jetzt nicht aus, sondern ich verkaufe und versuche dann, wenn es gefallen ist, nochmal reinzugehen.
Ja, ich finde das auch vernünftig. Früher, bis vor ein paar Jahren, war ich da etwas anderer Ansicht und habe da wirklich so einen klassischen Buy-and-Hold-Ansatz gefahren und wollte mir die Aktien tatsächlich dann für ein ganzes Leben ins Depot holen. Mit steigender Erfahrung kommt man dann aber irgendwann zu dem Schluss, dass Buy-and-Hold, glaube ich, so in dieser Art und Weise, wie es vielleicht früher einmal der Fall gewesen ist, nicht unbedingt der Weg in die Zukunft ist, weil vieles auch deutlich schnelllebiger geworden ist, als wie man das in den letzten Jahrzehnten gewohnt war. Und deswegen bin ich mittlerweile so weit, dass ich sage, gut, wenn ich so einen offensichtlichen Mismatch zwischen der Geschäftsentwicklung, die prognostiziert wird, und dem Aktienkurs sehe, dann ziehe ich auch mal die Reißleine und nehme, wie im Fall bei mir von Disney, eben auch mal einen kleinen Gewinn mit und hoffe einfach darauf, dass der Aktienkurs dann nochmal irgendwann runtergeht und ich wieder günstiger zuschlagen kann.
Du hast auch alle deine REITs wieder verkauft. Das waren ja auch Werte, die ordentlich ausgeschüttet haben. Warum hast du die wieder aus dem Depot geschmissen?
Ja, stimmt, hast du recht. Ich glaube, bis auf Store Capital und WP Carey habe ich tatsächlich alle meine REITs aus dem Depot gekickt. Da waren Werte wie Deutsche Euroshop, Simon Property Group, der US-Gefängnisbetreiber Geo Group darunter. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass ich zukünftig komplett auf Immobilieninvestments verzichten würde. Vielmehr ist es bei mir so, mir fällt die Bewertung einzelner REITs schwerer als bei regulären Unternehmen, weil bei REITs nicht wie bei einem gewöhnlichen Unternehmen auf den Gewinn abgestellt wird, sondern auf die sogenannten Funds from Operation. Ja. Und genau dieser Wert ist oftmals gar nicht historisch so weit zurück verfügbar, dass ich mit meiner eigenen Bewertungsmethode da auf einen vernünftigen Bewertungsmaßstab komme. Mhm. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, eben den Großteil meiner REITs aus dem Portfolio zu werfen und setze seither auf eine Sammelanlage, auf einen REIT-ETF, der künftig 10% meines ETF-Portfolios ausmachen soll, was vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen hoch vorkommt. Aber ich bin niemand, der irgendwie in die Immobilienvermietung einsteigt und sich echte Immobilien hier in Deutschland zulegen will, um diese dann an den Mann zu bringen, sondern ich fühle mich deutlich wohler dann mit solchen Unternehmen in der Masse, die sie dann das Geschäft für mich betreiben und wo ich dann eben auch eine deutlich bessere Rendite mit sehr wenig Aufwand einstreichen kann. Mhm.
Da hast du wahrscheinlich auch ordentlich Verlust gemacht. Bei mir ist es ja so, ich habe die REITs noch in meinem Portfolio, aber eine Simon Property, die habe ich ja auch und da habe ich, ich glaube, 50% Verlust gemacht. Bei den anderen beiden REITs auch. Der einzige REIT, der gut lief, war American Tower, aber das hat ja mit Shoppingcentern jetzt nichts zu tun.
Nee, das stimmt. Also gerade wenn man in diesem Feld unterwegs ist, wo es um Einzelhandel, wo es um Shoppingcenter, wo es um Outlet-Center geht, der ist natürlich arg gebeutelt. A, weil die Konkurrenz durch Amazon so gewaltig groß ist und den digitalen Einzelhandel. Und auf der anderen Seite natürlich, weil man über weite Teile des Jahres das Geschäft nicht so führen konnte, wie man es gewohnt war. Ja. Und da ist es auch nur nachvollziehbar, dass die Kurse derart in den Keller gepurzelt sind. Hatte mir dann aber auch gezeigt, dass es für mich da in diesen Fällen besser ist, auch wirklich mal Verluste zu realisieren, auszusteigen und mich einer Anlageform zu widmen, der ich mich dann in dem Bereich deutlich wohler fühle. Zum Glück muss man sagen, waren jetzt diese Positionen bei mir auch eher Kleinstpositionen und haben jetzt nicht so schwer ins Gewicht gewogen, wie es vielleicht bei anderen meiner Positionen der Fall gewesen wäre.
Ja, also das ist jetzt tatsächlich das Umschwenken auf diesen weltweiten Immobilien-ETF.
Richtig, genau.
Okay. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ich kann das alles nachvollziehen, was du mir alles erzählt hast. Und das macht auch alles Sinn. Aber warum, um Gottes Willen, hast du so einen extrem hohen Anteil an Shell-Aktien?
Tja, dazu muss ich wahrscheinlich eins vorwegnehmen. Nämlich Shell war 2015 tatsächlich meine allererste Einzelaktie, okay, die den Weg in mein Einzelaktiendepot gefunden hatte. Und ja, wie das mit der ersten Liebe halt so ist, irgendwie lässt die eine nie wieder so richtig los. Ja. Das habe ich lange Zeit auch gar nicht wirklich als Risiko begriffen, obwohl die Positionsgröße und das Gewicht in meinem Portfolio tatsächlich erheblich waren und auch immer noch erheblich ist. Allerdings muss man sagen, in den letzten Jahren haben mir meine Shell-Aktien fast 4.000 Euro an Dividende in die Kasse gespült. Mhm. Und bis kurz vor dem Corona-Crash haben die Aktien mir eigentlich auch kurstechnisch wenig zu wünschen offen gelassen. Ja, und dann kam halt Corona und der Rest ist dann irgendwie Geschichte, insbesondere ja die hohe Dividende, die bis dahin gezahlt worden ist. Ja. Aber ich muss sagen, genauso wie ich meine Shell-Aktien nicht vor ein oder zwei Jahren mit 50% Kursgewinn verkauft habe, verkaufe ich sie nun eben auch nicht bei 50% Kursverlust. Mhm. Das ist vielleicht ein wenig irrational, wenn man eben meinen Ausführungen zu Disney gelauscht hat. Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Shell ist in meinen Augen immer noch, ich glaube, also für mich das am weltweit bestgeführteste Öl- und Gasunternehmen. Und ich finde, die Chancen stehen auch nicht so wahnsinnig schlecht, dass die den Wandel langfristig zu einem globalen Ökostromriesen hinbekommen. Und ganz ehrlich, für Corona kann das Unternehmen und kann auch ehrlich gesagt die gesamte Branche nichts. Mhm. Und dass die Aktienkurse nun so ins Bodenlose gepurzelt sind, ist für mich daher, ja, insbesondere auch angesichts des Nachfrageschocks, der damit einhergegangen ist, nicht wirklich verwunderlich. Und ich habe natürlich jetzt die ganze Abwärtsspirale mitgemacht. Und jetzt zu einem Kursniveau auszusteigen, wo ich tatsächlich so weit im Minus bin und wo ich auch irgendwann hoffe, dass die Abwärtsspirale vorbei ist, macht in meinen Augen keinen Sinn. Allerdings, ich gebe zu, aus Risikogesichtspunkten werde ich wohl künftig keine Position mehr eingehen, die eine derart hohe Gewichtung in meinem Depot einnehmen würde, weil man einfach mit der Erfahrung feststellt, dass immer wieder irgendwas im Unternehmen oder in einer Branche vorfallen kann, was ja trotz gründlichster und tiefgehendster Recherche gerade als Privatanleger man nicht auf dem Schirm haben kann oder haben konnte. Und deswegen wird Shell da das negative Exempel bleiben, das sich hoffentlich nicht so wiederholt und wo es vielleicht in Zukunft ja auch mal wieder ein bisschen bergauf geht. Aber mich von den Aktien zu trennen, das bringe ich nach wie vor nicht übers Herz.
Also ist es sozusagen dein Mahnmal im Depot?
Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Wobei ich ich glaube, letzte Woche ist es ja verkündet worden, wird die Dividende nach dem riesigen Einschnitt von einem halben Jahr doch wieder leicht erhöht. Von daher sehe ich die Chancen gar nicht so schlecht, dass auch in den nächsten Jahren ein bisschen was an Cashflow bei rumkommt, wenn ich Shell im Depot behalte.
Ja, also man muss dazu sagen, du hast 1.000 Aktien von Shell. Das ist ein Gewicht von 11% fast und du hast ein Minus von 8.000 Euro. Also das ist ja natürlich schon nicht wenig Geld.
Nee, genau. Also was den Kursverlust anbetrifft, ist das natürlich ein Riesengewicht, selbst für ein Depot von meiner Größe. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich dann wieder die vereinnahmten Dividenden gegenüberstelle, ich nannte es fast 4.000 Euro, relativiert sich das zumindest wieder ein Stück weit, zumindest wenn man es sich ein bisschen schönreden möchte. auf der anderen Seite, ja klar, also damit muss ich jetzt leben, kann ich auch gut leben, weil ich halt nach wie vor ans Unternehmen auch glaube, trotz aller Hiobsbotschaften der letzten Monate. Und ich glaube, solange da mein Glaube nicht vollends erloschen ist, werde ich auch da weiter dran festhalten.
Du hast noch zwei Shell ADRs im Portfolio. Magst du kurz erklären, was das ist?
Ja, gerne. ADRs, das steht für American Depositary Receipts. Und diese ADRs habe ich persönlich über meinen Optionshandel ins Depot gebucht bekommen. Mhm. ADRs, das sind Zertifikate, so kann man es, glaube ich, am besten ausdrücken, die von US-amerikanischen Banken aufgelegt werden und hinter denen dann tatsächlich die jeweilige Aktie, wie in diesem Fall Shell, steckt. Warum gibt es solche ADRs? Vielen US-Bürgern und auch US-amerikanischen Institutionen, Pensionsfonds und so weiter ist es gar nicht erlaubt, in außer US-amerikanischen Aktien zu investieren. Mhm. Und darüber hinaus ist es ja relativ schwer, in Amerika eine Börsenzulassung zu bekommen. Da ist relativ viel Aufwand, relativ viel Geld vonnöten. Und deswegen ist dann so eine Aktie wie Shell selbst gar nicht in New York notiert, sondern halt eben nur über dieses Zertifikat, über die man sich dann als US-Bürger beispielsweise dann doch indirekt an Shell beteiligen kann. Und im US, im Optionshandel ist es dann einfach so, dass amerikanische Aktien oder eben ATRs deutlich häufiger gehandelt werden und man da deutlich vernünftigere Preise für bekommt. Und deswegen habe ich auch meine Optionsgeschäfte nicht auf die echten Shell-Aktien, die in London gehandelt werden, abgeschlossen, sondern eben auf diese in den USA gehandelten ADRs. Mhm. Und so sind die dann bei mir Anfang des Jahres ins Depot gebucht worden. Das, was man wissen muss, ist allerdings, man hat jederzeit ein Anrecht darauf, diese Zertifikate in echte Aktien umwandeln zu lassen, wenn man das eben vom entsprechenden Anbieter verlangt.
Das sind ja auch nochmal 200 Stück, die du da hast.
Genau, das sind 200 Stück, wobei man sagen muss, eigentlich sind es dann 400 Aktien, weil jedes ADR zwei Shell-Aktien entspricht. Mhm. Dementsprechend komme ich da sogar dann insgesamt, wenn man so will, auf 1400 Shell-Aktien, die sich in meinem Depot nach wie vor befinden.
Also das ist tatsächlich ein großer Batzen. Das ist ein mega Klumpen, aber du hast ja ausgeführt, warum würdest du denn jetzt Shell nochmal nachkaufen oder lässt du davon die Finger jetzt?
Also ich sag mal so, bis vor einem Jahr hätte ich gesagt, super, der Preis, der Kurs ist so stark gefallen, da lege ich nochmal nach. Mhm. Aber gerade jetzt der Corona-Crash hat mir auch nochmal vor Augen geführt, wie wichtig eigenes Cash- und Risikomanagement ist. Und obwohl es sehr verlockend scheint, jetzt nach einem Kursverlust von 50% nochmal nachzulegen, um den eigenen Einstandskurs dramatisch zu senken, lasse ich lieber die Finger davon. Bleibe bei meiner Position und stecke das Geld dann lieber in andere Aktien und diversifiziere dann mein eigenes Depot damit etwas mehr.
Mhm. Dann lass uns nochmal über andere Aktien sprechen. Du hast nämlich noch andere Underperformer in deinem Portfolio, beispielsweise Altria, AT&T oder Walgreens. Das sind ja alles Dividendenzahler mit einer hohen Ausschüttungsquote. Hast du die nur ins Depot gepackt, um da eine hohe Dividende zu bekommen oder warum?
Jein. Wie schon erwähnt, ist meine Zielsetzung ja die Generierung von Cashflow. Mhm. Und deswegen favorisiere ich nach wie vor Aktien, die eine hohe, aber stabile Ausschüttung aufweisen. Ja. Und wenn ich mir dabei Werte, wie du sie nanntest, Altria oder AT&T anschaue, die kommen in meinem Depot auf Dividendenrenditen zwischen 7% und 8%. Mhm. Da muss ich sagen, ist mir die Kursentwicklung, die nach meinem Kauf stattfindet, ehrlich gesagt ziemlich egal. Zumindest solange die Dividende aufrechterhalten werden kann, ohne dass ich das Unternehmen hierfür zusätzlich verschulden muss. Mhm. Das kann natürlich immer mal wieder dazu führen, dass so eine Anlagestrategie einem ein faules Ei ins Nest legt. Ja, das hab ich jetzt bei Shell leider selbst mitbekommen müssen. Allerdings, wenn ich mir mein Depot so anschaue, dann ist eben genau Shell auch der aktuelle einzige Fehlgriff, den ich da zu verbuchen habe, der neben dem Kursverlust eben auch ein Dividendenminus aufweist. Und auch wenn ich mir mal so ein bisschen die historische Entwicklung meines Depots anschaue, ist da eigentlich nur BMW und Daimler zu verzeichnen gewesen, die ich dann mit einem Dividendenminus entsprechend verkauft habe. Da ist es allerdings bei mir nicht so schwer ins Gewicht gefallen, weil die auf eine deutlich geringere Positionsgröße nur kamen, zum Glück, als wie es jetzt bei Shell der Fall ist.
Aber du hast ja neben Altria auch noch BAT, also British American Tobacco, drin. Du hast Japan Tobacco mit drin. Das heißt, du hast da schon so einen leichten Tabakfokus und die laufen ja alle schlecht schon seit Jahren.
Genau, das ist so. Aber ich muss sagen, die Dividende ist stabil. Die Dividende wird bis auf Imperial Brands auch bei den großen Tabakkonzernen weiter fleißig gesteigert. Und von daher nochmal, ich habe da ehrlich gesagt wenig Probleme mit, wenn der Kurs runtergeht, solange der Cashflow, der daraus generiert wird aus meinen Investments, stabil wird oder wie in den meisten Fällen auch steigt. Natürlich wäre es mir lieber, wenn die Kursperformance auch nach oben zeigen würde. Aber in dem In den Fällen bin ich ja bewusst auch irgendwo ein Tauschgeschäft eingegangen, dass ich auf Kursrendite zugunsten der Dividendenrendite verzichte. Und das ist das dann halt der Preis, den man für solch eine Strategie auch hinnehmen muss, der mir persönlich aber gerade, weil ich von meinen Dividendenerträgen irgendwann leben möchte, aber trotzdem ganz gut in den Kram passt.
Aber was machst du, wenn die Unternehmen jetzt in 6 bis 10 Jahren, also wenn du in Rente gehen willst, nichts mehr ausschütten oder vielleicht nur noch Zombie-Unternehmen sind? Ich meine, dann hast du ja davon auch nichts.
Nein, du hast vollkommen recht. Sollte ich feststellen, dass sich die Geschäftsaussichten dann so weit verschlechtern, dass tatsächlich die Dividende sinken sollte oder die Dividende tatsächlich sogar gekürzt wird, wäre das für mich ganz klar, auch so ein Unternehmen aus dem Depot zu schmeißen, auch wenn sie da mit Verlust drin stehen. Und klar, dann hast du sozusagen den Double Dip, dann hast du weniger Dividende und den Kursverlust. Aber das bin ich eben bereit, auch über eine breite Diversifizierung dann eben entsprechend hinzunehmen. Und ja, es wird immer wieder faule Eier geben, die dann entsprechend rausgeschmissen werden würden. Und dafür gibt es dann eben wieder andere Werte, die das dann hoffentlich ausgleichen.
Ja, bestes Beispiel ist ja General Electric, ne? Die sind ja jahrelang nur gefallen, also das, was du jetzt eben gesagt hast, aber sie haben eine gute Dividende gezahlt. Jetzt sind sie noch mehr gefallen, haben die Dividende auf 1 Cent gekürzt und jetzt hast du gar nichts mehr von dem Wert. Und das ist ja durchaus möglich, dass es anderen Unternehmen dann genauso geht.
Absolut. Und es wird mit Sicherheit auch eine Vielzahl an Unternehmen geben, die genau das gleiche Schicksal ereilen wird. Allerdings muss man da auch ein bisschen sehen, das Geschäftsmodell von General Electric war natürlich gewissermaßen auch zyklisch und von einem hohen Wettbewerb geprägt, was ich jetzt beispielsweise bei Tabakproduzenten weniger sehe. Da kann natürlich mal von regulatorischer Front Ungemach drohen. Das hat man jetzt ja auch gerade in den USA erleben können, wie sich dann so etwas auswirkt. Aber da ist natürlich ein ganz anderes Geschäftsmodell dahinter, auch bei AT&T beispielsweise, wo man natürlich auf viel mehr wiederkehrende Umsätze setzen kann, als wie das jemals bei General Electric oder auch einer Siemens bei uns in Deutschland oder bei einer ABB in der Schweiz drauf setzen könnte.
Ja, absolut. Und Altria erwirtschaftet ja auch noch Cashflow und da funktioniert es ja auch noch mit der Dividende, aber die Einnahmen aus dem Tabakverkauf, die gehen halt Jahr für Jahr immer weiter runter.
Es ist so, allerdings hat Altria, ist ja das Musterbeispiel dafür, dass man trotz weniger abgesetzter Zigaretten immer noch steigende Erträge erwirtschaften kann, indem man einfach die Preise hochsetzt. Natürlich weiß man nie, wie lange so eine Strategie trägt und auch irgendwann nicht mal der Punkt gekommen ist, wo die Preissteigerungen am einem Ende angelangt sind und man dann unter dem sinkenden Volumen zu leiden hat. Auf der anderen Seite gibt es gerade im Tabakbereich ja auch noch viele Märkte, die tatsächlich Wachstumsaussichten bieten, gerade in den Emerging Markets. Wenn man sich das anschaut, geht ja das abgesetzte Volumen sogar noch hoch, ganz abgesehen davon, dass da die Preissteigerungsmöglichkeiten Vielfaches von dem betragen, was man bei uns in der westlichen Welt wahrscheinlich da noch an Anhebungspotenzial hat. Von daher mache ich mir da tatsächlich im Tabakbereich gar nicht mal so viele Sorgen darum, dass da in den nächsten Jahren die Dividendenrendite bei mir im Portfolio sinken könnte.
Du hast das Thema Optionsprämien schon angesprochen. Das führte bei dir ja im Juni auch zu einem fetten Minus. Wie kam das denn zustande?
Ja, da weicht man einmal von seiner konservativen Strategie ab und dann holt man sich da direkt den Verlust des Jahrzehnts wahrscheinlich ins Depot. Normalerweise ist es bei mir so, ich bin ein relativ konservativer Optionsverkäufer. Das heißt, ich verkaufe Optionen auf Aktien, die ich sowieso gerne im Depot hätte und plane da aber immer einen dicken Kurspuffer ein. Das heißt, erst wenn eine Aktie, sage ich mal, um 10 oder 20% gefallen ist auf ein Kursniveau, wo ich sehr gut damit leben könnte, die zu diesem Preis eingebucht zu bekommen, da verkaufe ich dann Optionen. Von dieser Regel bin ich letztes Jahr erstmalig abgewichen und das war leider ausgerechnet bei Wirecard der Fall. Das ist natürlich, wie gesagt, etwas, was einem nicht hätte passieren dürfen, mir aber insofern passiert ist. Wirecard war dann schlussendlich zum Zeitpunkt der Insolvenzmeldung mit drei Optionen, 100 Aktien bei mir im Depot. Und so hat sich dann eben in Windeseile ein Verlust von mehreren tausend Euro angehäuft. die zum Glück durch meinen übrigen Optionshandel ausgeglichen werden konnte, nicht in dem Monat, aber übers Jahr hinweg gesehen, aber trotzdem in so einem Jahr, wo Corona einem schon genug zu schaffen gemacht hat, natürlich nicht unbedingt hätte sein müssen. Mhm. Und auch da war für mich ganz klar die Lehre Risikomanagement, dass man auf seine Anlagestrategie setzen soll und diese nach Möglichkeit auch nicht verlassen soll, weil Wirecard wäre für mich jetzt nie ein Wert gewesen, den ich tatsächlich gerne im Depot gehabt hätte, sondern wo mich einzig und allein die hohe Optionsprämie gelockt hat. Ja. Wobei ich zu meiner Verteidigung sagen muss, die Optionen, die habe ich mir ins Depot gelegt. Da stand die Wirecard noch bei einem dreistelligen Kurs und ich hatte Optionen irgendwo zwischen einem Strike-Preis zwischen 20 und 40 Euro. Und da war natürlich mein Puffer, den ich zumindest geglaubt hatte zu haben, dann am Ende des Tages doch schneller aufgebraucht, als ich dachte. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich die Option verkauft hatte, dachte ich natürlich auch da, dass ich besonders konservativ vorgegangen wäre.
Was heißt Strike? Kannst du das kurz nochmal erklären, bitte?
Ja, natürlich. Im Endeffekt ist es im Optionshandel so, dass man sich vorab festlegt, wenn man eine Put-Option verkauft, ab welchem Kurs man diese Aktie in einer bestimmten Stückzahl eingebucht bekommen würde. Beispielsweise, wenn eine Shell-Aktie heute bei 10 Euro notiert und ich sage, bis in einem Monat fällt die nicht auf unter 18, könnte ich eine Put-Option verkaufen auf den Strike-Preis 18, die besagt, wenn der Kurs bis zum Stichtag XY auf 18 Euro oder niedriger fällt, nehme ich eine bestimmte Anzahl von Aktien von Shell zu 18 Euro in mein Depot. Mhm. Dafür kriege ich dann eine Optionsprämie. Die darf ich in jedem Fall behalten. Und ich habe halt das Risiko, sollte die entsprechende Aktie dann bis zum Stichtag unter dieses Niveau fallen, würde ich die Aktie halt für 18 für den Strike-Preis eingebucht bekommen. Und sollte sie noch weiter fallen, habe ich dann natürlich zum Einbuchungsdatum direkt ein Minus im Depot stehen. Aber nochmal, ich darf meine Optionsprämie in jedem Fall behalten.
Und ist das für dich jetzt eine Strategie, die du nebenbei fährst und die dir dann auch noch ein Einkommen in Zukunft sichern soll? Oder ist es einfach nur Zockerei?
Nein, also das ist tatsächlich ein, wenn man mal von Wirecard absieht, für mich ein sehr konservatives Modell, um jetzt nicht tausende Euro jeden Monat an der Seite zu verdienen, sondern einen kleinen dreistelligen Betrag mit eigentlich wenig Risiko und dem Potenzial, Aktien halt eingebucht zu bekommen, die heute noch ein Kursniveau aufweisen, was ich als zu teuer empfinde, bei meinem Strike-Preis dann aber wunderbar in mein Portfolio passen würden. Und durch die Vereinnahmung der Optionsprämien kommen so jeden Monat 100, 200, 300 Euro zusammen, manchmal sogar ein bisschen mehr. Und das läppert sich natürlich auch. Und mein Zeitaufwand dafür beläuft sich ungefähr auf 10, maximal 15 Minuten pro Tag. Früher, als ich noch gependelt bin und als man noch ins Büro zur Arbeit musste, da habe ich dann gerne die Bahnfahrt nach Feierabend dafür genutzt, um einmal zu schauen, was so weltweit an den Börsen los ist und ob sich ein Optionsverkauf gerade da anbietet. Aber mehr Zeit nimmt das auf jeden Fall nicht täglich in Anspruch und man muss tatsächlich noch nicht mal täglich reinschauen, sondern könnte es auch bei einmal die Woche sein lassen, wenn man es nicht übertreiben möchte.
Aber siehst du das denn auch kritisch, dass jetzt immer mehr junge Leute über diese Billigbroker da gerade auch mit Optionen handeln?
Ja, ich weiß natürlich nie, wie viel die sich mit der Materie vorab auseinandergesetzt haben. Es ist natürlich so, dadurch, dass die Kosten so extrem gesunken sind, ist natürlich auch die Hemmschwelle deutlich niedriger, als sie vielleicht noch vor einigen Jahren gewesen ist, mit solchen spekulativeren Geschäften anzufangen. Mhm. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man diese auslebt und ob man da tatsächlich eine Strategie hinterstehen hat oder ob das am Ende des Tages tatsächlich nur wildes Rumgezocke ist, was natürlich am Ende des Tages dann auch mal in Verlustsituationen münden kann, die vielleicht dann das eigene Vermögen auch schnell mal ausradieren können, weil ich möchte tatsächlich nicht wissen, wer sich im Corona-Crash da alles verzockt hat. Nochmal kurz zuvor hatten wir Rekordstände an den Börsen, da wird kaum einer auf dem Schirm gehabt haben, dass es so schnell, so rapide abwärts gehen kann. Absolut, und wenn, ja. Wer da zum falschen Zeitpunkt falsch positioniert war, der hat wahrscheinlich nicht nur einige Tausend, sondern vielleicht sogar einige 10.000 Euro einbüßen müssen.
Dann lass uns nochmal auf die Anleihen zu sprechen kommen. Du hast den Anbieter schon erwähnt. Ecoligo heißen die?
Richtig.
Ja, und das sind tatsächlich Anleihen von einer Crowdfunding-Plattform oder sind das Nachrangdarlehen?
Das sind Nachrangdarlehen. Das sind Nachrangdarlehen. Ich bin erstmals 2018, muss es gewesen sein, im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit auf den Geschäftsführer von Ecoligo gestoßen, der über diese neue deutsche Crowdfunding-Plattform berichtet hatte. Und ich fand das von Anfang an ganz spannend, weil eben Ecoligo einem ermöglicht, gerade in den erneuerbaren Energiensektor, in den Frontier Markets zu investieren. Das sind dann Länder wie Costa Rica, wie Ghana, Kenia, Vietnam, zuletzt kam noch Thailand hinzu. Also alles Länder, wo die wenigsten von uns wahrscheinlich über die Börse aktiv sind. Und was mir persönlich an dem Konzept von Ecoligo total gut gefallen hat und auch immer noch gefällt, ist der direkte Impact, den man mit seinem Geld erzielen kann. Viele Privatanleger glauben ja, dass man irgendwie damit ein Zeichen setzen kann, ich sage jetzt mal nicht in Aktien von Öl, von Tabak, von Waffenkonzernen zu investieren, um damit irgendwie ein Zeichen zu setzen, um aber auch irgendwo sein eigenes Gewissen zu beruhigen. Ja. Finde ich auch total nachvollziehbar. Aber wenn man ehrlich ist, bewegt man damit ja nicht wirklich was, zumindest nicht als Privatanleger. Vielleicht, wenn eine Institution wie BlackRock sagt, man geht solche Investments nicht mehr ein, hat das da auch einen Impact. Aber nicht, wenn das ein Kleinanleger wie die meisten von uns das entsprechend tätigen. Und bei Investments über Ecoligo sieht das für mich anders aus, weil hier sorgen regelmäßig nur ein paar hundert Crowd-Investoren dafür, dass beispielsweise eine Kakaoplantage in Ghana oder eine Blumenfarm in Kenia mit kostengünstigen und klimaneutralen Strom versorgt werden kann, weil über diese Nachrangdarlehen dann eine entsprechende Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert werden kann. Und das hat für mich halt einen viel direkteren Impact vor Ort, als es irgendeine andere Investitionsform haben kann. Und das ist mir persönlich zumindest 10-mal lieber als an irgendeine Organisation, die in diesen Ländern tätig ist, eine Spende abzugeben, weil ich da immer Angst habe, dass das Geld im Zweifel doch wieder nur in irgendeinem großen Apparat versandet oder für irgendwelche Overhead-Kosten draufgeht. Und bei Ecoligo sehe ich einfach die Ergebnisse. Die berichten auch ganz anschaulich darüber dann, wie das Leben in den entsprechenden Unternehmen vor Ort verändert. Und das macht einen schon fast gewissermaßen stolz, dann Part eines solchen Projektes zu sein.
Aber du hast ja schon erwähnt, das sind Nachrangdarlehen. Das heißt, die Ausfallquote wird da über die Jahre wahrscheinlich auch ansteigen. Ähnlich war es ja bei BetterVest auch. Das ist ja auch eine deutsche Crowdfunding-Plattform. Da kam es immer wieder zu Ausfällen von verschiedenen Produkten. Und das heißt natürlich auch, das ist dann schon eher so der Heavy-Metal-Anteil in deinem Portfolio.
Ja, natürlich. Nachrangdarlehen bedeutet ja, dass man nach allen anderen Gläubigern erst dran ist, wenn mal so ein Unternehmen nicht mehr zahlen kann. Und dementsprechend ist das Risiko natürlich auch ziemlich hoch, dass man damit eingeht. Und die Zinssätze, die man für diese Nachrangdarlehen bekommt, sind auch nicht unbedingt, zumindest in meinen Augen, risikoadäquat. Das bewegt sich dann irgendwo im Bereich zwischen 5 und 6,5%, die man dann jährlich für so ein Nachrangdarlehen bekommt. Und wenn man ehrlich ist, wenn man halt so ein Land wie, ich sage jetzt mal, Vietnam oder Ghana sich anschaut und dann auch, dass man nur über ein Nachrangdarlehen verfügt, da müsste der Zinssatz eigentlich deutlich höher liegen, damit sich das vom Rendite-Risiko-Verhältnis lohnt. Aber natürlich setzt auch Ecoligo da drauf, dass man als Crowd-Investor bei ihnen nicht nur den finanziellen Hintergrund betrachtet, sondern gerade auch solch einen Impact leisten möchte mit seinem Investment. Und ich für mich mache es halt so, dass ich in sehr kleinen Beträgen pro Projekt nur investiere. Das ist jetzt bei dieser Plattform schon ab 100 Euro möglich. Und dass ich dann dementsprechend einfach breit streue. Ich bin mittlerweile in 26 Projekte eingestiegen, die alle unterschiedliche Natur in unterschiedlichen Ländern stattfinden, unterschiedliche Wirtschaftszweige bedienen. Und ich mich da dabei dann wiederum doch ganz gut diversifiziert vorkomme und an der Stelle ja auch immer wieder gerne sehe, dass die Rückflüsse jetzt auch schon regelmäßig eintreffen, seien es Tilgungen oder eben entsprechend die Zinszahlungen und ein Teil meines Geldes auch schon wieder zurückgekehrt ist.
Von P2P-Krediten lässt du die Finger, oder?
Ich habe tatsächlich mal einen Teil meines Geldes in P2P-Kredite investiert gehabt. Mhm. Allerdings habe ich mich damit nicht so wirklich wohlgefühlt, weil mir da persönlich das Risiko auch recht hoch vorkam. Mhm. Und ich halt nicht jetzt wie bei Ecoligo das Gefühl habe, damit irgendeine besondere Wirkung erzielen zu können. Nee. Ich finanziere vielleicht irgendeinem Staatsbürger in Zentralasien dann etwas mehr Konsum, den er tätigen kann. Und wahrscheinlich gibt es da auch bestimmte Erfolgsgeschichten, dass irgendein Kleingewerbetreibender davon profitiert und sein Geschäft nur dank dieser P2P-Kredite ausführen kann. In der Gesamtheit ist mir dann aber so ein Ansatz wie bei Ecoligo deutlich näher und ich fühle mich damit einfach wohler. Und ich glaube, das ist ja über alle Anlagenklassen hinweg das Maßgebliche, zumindest für mich, dass man sich mit den Investments wohlfühlt und dass man nachts noch ruhig schlafen kann.
Absolut, ja, bin ich ganz bei dir. Du hast vor kurzem einen Artikel geschrieben über neue Sparpläne von dir. Du hast eingangs gesagt, Sparpläne waren nicht so dein Ding. Jetzt hast du gleich 10 Stück eingerichtet und zwar für 10 Euro. Und du investierst unter anderem in Unternehmen wie Amazon oder Google. Da dauert das doch Jahre, bis du eine einzige Aktie hast, oder? Bei deinen 10 Euro. Macht es da überhaupt noch Sinn, solche Sparpläne zu machen?
Tja, also ehrlich gesagt haben Sparpläne, wie gesagt, in meinen Überlegungen bislang überhaupt keine Rolle gespielt, weil mir erstens der Mindestanlagebetrag zu hoch war. Also es waren ja bis vor kurzem meistens so 50 Euro, die man investieren musste. Und auch noch die Provision bei der Ausführung des Sparplans hinzukam. Und das waren ja dann nochmal, ich weiß nicht, 1,752%, die dann direkt von vornherein erstmal weg waren und die deine Anlage erstmal wirtschaften musste. Und mittlerweile gibt es halt die Discount-Broker, wir sprachen sie heute ja schon mehrfach an, wo es dann eben auch solche 10-Euro-Sparpläne mittlerweile ohne jegliche Gebühr gibt. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, um eine Strategie, die mir schon seit einiger Zeit sympathisch ist, nämlich genau in solche Firmen zu investieren, deren Produkte und Services meine Familie und ich regelmäßig und gerne in Anspruch nehmen, da rein zu investieren. Und in meinem Fall ist dann eine Liste mit 10 Unternehmen rausgekommen, von Unternehmen von Amazon über McDonald's bis hin zu PayPal, die ich nun im 2-Wochen-Rhythmus tatsächlich jeweils mit 10 Euro pro Aktie bespare. Das ist natürlich Spielerei, das gebe ich zu, weil genau wie du sagtest, es dauert Jahre, bis auf diese Weise mal eine einzige Aktie von Amazon oder Alphabet in meinem Depot liegen wird. Dennoch muss ich sagen, finde ich diesen Ansatz gerade für stark wachsende Unternehmen sympathisch, weil mir kamen und werden wahrscheinlich auch immer vorkommen, dass die viel zu teuer sind. Und deswegen sind die in meinem Depot auch eigentlich bis auf PayPal völlig unterrepräsentiert bislang. Und ich finde es einfach einen guten Weg, um einen Fuß in die Tür zu bekommen und einfach regelmäßig zu sparen und dann eben den Wachstumsteil im Portfolio peu à peu in homöopathischen Dosen aufzubauen. Andererseits finde ich es aber auch gerade für Börseneinsteiger gar nicht so ein schlechtes Instrument, diese wirklich kleinsteiligen Sparpläne, wie sie jetzt möglich sind, weil viele Börseneinsteiger, sei es jetzt irgendwie ein Student oder ein Auszubildender, die haben ja jetzt monatlich auch noch nicht so wahnsinnig Geld wahrscheinlich zur Verfügung, dass sie sparen können. Und mit dieser Herabsetzung der Anlagesumme und dem Verzicht auf das Orderentgelt, das finde ich schon ein klasse Anreiz, um sich einfach frühzeitig mit Aktien und ETFs auseinanderzusetzen und sich dann auch leichter engagieren zu können und nicht eben warten zu müssen, bis ich eine Sparrate von 100, 200 oder 300 Euro aufweisen kann, um dann eben guten Gewissens zu einem ordentlichen Verhältnis einsteigen zu können.
Ja, absolut, aber die können natürlich auch in ETFs investieren.
Ja, klar, aber natürlich war auch das in der Vergangenheit nicht für 10 Euro möglich.
Das hat sich jetzt tatsächlich geändert. Ich finde das Prinzip auch super. Ich habe da auch Sparpläne eingerichtet, jetzt nicht die 10-Euro-Dinger, aber einfach, um das mal zu testen. Und das Prinzip ist super einfach und das funktioniert einwandfrei. Und es ist halt extrem günstig.
Ja, man muss es so sagen. Und ich habe tatsächlich auch schon den einen oder anderen in der Bekanntschaft und Verwandtschaft auf dieser Basis dazu hinleiten können, sich dann vielleicht doch mal so einen Sparplan zuzulegen, weil oftmals ist die Hemmschwelle ja einfach auch groß. Selbst wenn man das Geld hat, fürchtet man sich so ein bisschen, wenn man sich nie damit auseinandergesetzt hat, weil man glaubt, das Risiko ist zu groß. Und so kann man es ja tatsächlich mal im ganz Kleinen ausprobieren, ob das was für einen ist. Und ich glaube, die meisten wird es überzeugen, dann auch langfristig ihre Sparrate von 10 € ein wenig zu erhöhen.
Okay, dann lass uns zum Abschluss nochmal auf deinen Blog zu sprechen kommen. Den führst du jetzt ja auch seit fast 4 Jahren, hast du gesagt. Welche Ziele hast du denn dafür aufgestellt?
Ja, ganz ehrlich, so viele Ziele habe ich damit gar nicht. Ich bin, wie gesagt, vor knapp 4 Jahren damit gestartet. Ganz einfach deswegen, weil mir damals in der deutschen Bloglandschaft noch Blogger fehlten, die wirklich transparent über ihre Investitionen und aber auch über ihre tatsächlichen Kapitaleinkünfte berichteten. Und genau von dieser Idee und von diesem Gedanken aus kommend habe ich mir dann damals als Ziel gesetzt, immer wirklich transparent über meine Depot- und Einkommensentwicklung zu berichten und dabei auch bewusst meine tatsächlich vereinnahmten Zahlen zu veröffentlichen. Das lief dann anfangs schleppend. Ich glaube, das können die meisten Blogger, Podcaster, YouTuber bestätigen, dass anfangs immer so eine gewisse Durststrecke zu bewältigen ist. Nach und nach hat sich dann das Besucheraufkommen aber tatsächlich erstaunlich positiv entwickelt. Immer mehr Leser sind hinzugestoßen. Du erwähntest es, zahlreiche Medien sind auf meinen Blog aufmerksam geworden, so dass ich mittlerweile tatsächlich über einige tausend Stammleser verfüge, die sich regelmäßig meine Berichte durchlesen. Und daher kann ich nur sagen, ich bin echt mega zufrieden, wie sich der Blog entwickelt hat. Das hatte ich anfangs nie vermutet, dass das so viel Anklang finden würde. Insbesondere muss ich sagen, für mich ist es halt immer noch ein Hobby, das ich abends nach Feierabend und wenn die Kinder im Bett sind, betreibe, um einerseits abzuschalten und auf der anderen Seite mich mit Gleichgesinnten über meine Interessen austauschen zu können. Und da ist das bisher Erreichte schon viel mehr, als ich mir jemals vorgenommen habe. Und es freut mich einfach und spornt mich einfach auch an, dieses Feedback regelmäßig zu bekommen. Und deswegen werde ich genauso weitermachen wie bisher und eben immer schön aufzeigen, wo investiere ich, wie entwickelt sich mein Depot, was habe ich an Einkünften und was ist sonst so alles Mögliche Neue bei mir auf der Agenda.
Ja, sehr schön. Wen das Ganze interessiert, der geht einfach auf junginrente.de oder schaut in die Shownotes, da verlinke ich das Ganze auch nochmal. Und das ist sehr anschaulich und auch nachvollziehbar. Und du hast ja auch gesagt, du stehst zu deinen Fehlern. Und ich glaube, das hat das Interview jetzt auch ausgemacht, dass man da viel mitnehmen konnte.
Ja, das würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich glaube, jeder, der von sich behauptet, dass er fehlerlos durch die Börsenwelt schlingert, der hat irgendwas zu verbergen. Und dementsprechend bin ich da eben auch offen und ehrlich, um gerade auch Anfängern da einen Startpunkt zu geben und zu sehen, woraus man lernen kann. Und ich finde es einfach immer nur schön, die Leute auch motivieren zu können und so auch ja von meiner Seite aus ein bisschen was für die deutsche Aktienkultur beitragen zu können, die ja offensichtlich seit dem Corona-Krieg merkwürdigerweise im Aufstreben inbegriffen ist.
Ja.
Und ich freue mich da natürlich einfach nach und nach auch ein bisschen was für tun zu können.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss zu unserem Word Shuffle. Ich nenne dir ein paar Begriffe, das kennst du ja, und du sagst einfach, was dir einfällt. Und beginnen möchte ich mit einem Begriff, der gar nicht mehr aktuell ist, aber ich stelle ihn trotzdem, das ist Hamburg.
Ja, Hamburg war bis Mitte des Jahres meine Heimat, kann man so sagen. Ich bin 2014 beruflich bedingt nach Hamburg rübergesiedelt, kannte Hamburg bis dato noch überhaupt nicht und habe mich wirklich seit meinem ersten Tag in die Stadt verliebt. Ich finde es einfach klasse, wie viel Wasser, wie viel Grün die Stadt zu bieten hat. Habe die Leute kennen und lieben gelernt und wäre auch wahrscheinlich ohne Kinder nicht weggezogen. Aber ich bin, wie man vielleicht auch ein bisschen an meinem Singsang hört, gebürtiger Kölner. Und gerade mit Kindern ist es dann irgendwann doch wieder schön, die eigenen Eltern und Schwiegereltern in der Nähe zu haben. Und so hat es uns jetzt nach 7 Jahren Hamburg dann doch wieder zurück in die alte Heimat geführt.
Sehr schön. Das zweite Wort, das ist Hamsterrad.
Ja, das Hamsterrad, das ist natürlich etwas, aus dem ich ausbrechen möchte und wo auch mein ursprünglicher Gedankengang herrührte, jung in Rente zu gehen. Ich glaube, wenn man die Möglichkeiten nicht aufgezeigt bekommt, dass eben solch ein Verlassen des Angestelltenverhältnisses auch schon vor dem 60. Geburtstag oder 65. Geburtstag möglich ist, wird man sein Leben lang auch im Hamsterrad verbringen. Ich für meinen Teil bin sehr froh, dass ich sehr frühzeitig diese Gedanken von extern mitbekommen habe, dass eben dieser Weg möglich ist und freue mich schon darauf, wenn ich in 5 oder spätestens 10 Jahren sagen kann, dass ich endgültig aus dem Hamsterrad ausgebrochen bin.
Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen und ich bin auch sehr gespannt, wie dein Weg da weitergeht, ob du es tatsächlich dann schaffst in 5 bis 10 Jahren.
Ja.
Der nächste Begriff ist Reisen.
Ja, Reisen ist sowohl für meine Frau als auch für mich eines der wichtigsten Dinge überhaupt im Leben. Wir haben uns natürlich auch vorgenommen, noch deutlich mehr von der Welt zu sehen. Ich bin zwar inzwischen bereits in fast 50 Ländern gewesen, aber gerade jetzt zu Zeiten von Corona ist das Fernweh nochmal ins Unermessliche gestiegen und auch unseren Kindern möchten wir natürlich möglichst viel von unserer schönen Welt zeigen. Von daher ist das wirklich eins unserer ganz großen Ziele im Leben, noch viel, viel mehr von der Welt zu sehen.
Sehr schön. Okay, der nächste Begriff, du kennst ihn, das ist Rockmusik. Jetzt bin ich mal gespannt.
Okay, das ist jetzt Definitionssache. Also ich höre Rockmusik tatsächlich nicht tagtäglich. Mhm. Wenn du jetzt 80er-Bands wie Genesis und Toto dazu zählst, vielleicht doch. Ansonsten, ja, ich weiß nicht. Ich höre tatsächlich noch viel aus meinen Jugendtagen. Sowas wie The Offspring, Blink-182, No Doubt, Red Hot Chili Peppers und so weiter. Mhm. Das höre ich mir tatsächlich nach wie vor gerne an. Ich verfolge die Rockmusikszene überhaupt nicht, aber diese ganzen Klassiker höre ich mir immer noch nach wie vor sehr, sehr gerne an.
Ja, ich meine, wenn du damit aufgewachsen bist, dann hast du natürlich auch eine ganz andere Bindung als jetzt zu anderen Sachen dann.
Absolut.
Der nächste Begriff ist Immobilien.
Ja, Immobilien. Immobilien ist für mich so ein zweischneidiges Schwert. Ich bin tatsächlich lange Zeit nicht davon überzeugt gewesen oder bin es auch ehrlich gesagt immer noch nicht, dass Eigentum an Immobilien unbedingt der lukrativste Weg sein muss. Ja. Allerdings muss ich sagen, dass ich inzwischen doch sehr froh bin, in meinen eigenen 4 Wänden zu wohnen, weil ich muss sagen, ich habe lange Zeit das Gefühl unterschätzt, dass es mit sich bringt, in einem Haus, in dem wir jetzt wohnen, tun und lassen zu können, was man möchte. Und von daher muss ich sagen, ich gebe zwar den Skeptikern recht, die Eigentum an einer Immobilie für nicht unbedingt den besten Weg halten. Dennoch muss ich sagen, ich bin jetzt sehr froh mit meiner Entscheidung, doch in den eigenen 4 Wänden zu leben.
Ja, aber das ist ja genau das Ding. Also es ist eine Lifestyle-Entscheidung und wenn man das gerne möchte, dann soll man das auch machen. Aber man sollte trotzdem darauf achten, dass man nicht im Vermögen nur dieses eine Klumpenrisiko hat.
Nein, definitiv. Also das wäre für mich auch nie in Frage gekommen, da alles auf eine Karte zu setzen. Dafür bin ich auch schon viel zu lange gewissermaßen Aktien verliebt und weiß auch, was Aktien für Chancen bieten. Und da muss immer zumindest ein Gleichklang zwischen den Anlageformen herrschen. Da hätte ich mich ungern nur auf ein Pferd verlassen.
Okay, dann kommen wir zum letzten Begriff. Das sind jetzt 3 und zwar Mut zum Glück.
Ja, Mut zum Glück bedeutet für mich, dass man natürlich genau diesen Weg bestreitet, dass man sagt, man verzichtet vielleicht auf einiges im Hier und Jetzt, um eben sich dann in Zukunft einen etwas anderen Lebensstil aufbauen zu können und sich das eben auch zu trauen. Ich habe jetzt in diesem Jahr eben schon, sage ich mal, die ersten Schritte eingeleitet, die mich so ein bisschen in diese Richtung führen. Ich hatte es erwähnt, ich habe viel Elternzeit genommen. Ich bin dieses Jahr 6 Monate in Elternzeit gewesen. Ich habe meine Arbeitszeit um 40% reduziert und arbeite jetzt nur noch Teilzeit. Das sind alles für mich schon Dinge, die es heißt, sich was zu trauen, den Mut zu haben, eben auch glücklich zu sein. Und Glück für mich bedeutet ganz einfach, dass ich viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Mhm. Unsere Kinder sind jetzt 4 Jahre und 1 Jahr alt und da gibt es jeden Tag was Neues zu entdecken. Und da ist es schon extrem schön, jetzt das gemeinsam mit meiner Frau genießen zu können, wie sich ja immer wieder was Neues ergibt. Und das könnte für mich auch tatsächlich ein Modell für die Zukunft sein, dass man eben ja sich einfach die Dinge traut, dann auch mal anzusprechen, mal vom Chef anzusprechen, ob sowas nicht bewerkstelligbar ist. Und meistens erfährt man dann ja doch ganz positives Feedback.
Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für deine Ziele und für die Zukunft und sag herzlichen Dank für das tolle Interview, David.
Ja, Daniel, dir auch vielen Dank für die Einladung, hat extrem viel Spaß gemacht.
Ja, das war jetzt das Interview mit David Frank. Und wenn dir das Interview gefallen hat, dann empfehle ich dir wirklich mal auf dem Blog von David vorbeizuschauen, denn da gibt es eine ganze Menge zu entdecken und mir macht es immer wieder Spaß, da vorbeizuschauen und auch die Entwicklung von seinem Depot zu sehen. So, bevor ich jetzt zum Ende komme, habe ich noch zwei kürzere Bewertungen. Die erste stammt von Stefania111 und sie schreibt: Danke für den Podcast. Ich höre den Podcast seit einer ganzen Weile und finde viele Interviews sehr inspirierend und bestärken mich, meinen Weg vom Dispo-Dauernutzer zu einem sparsamen, konsumbewussten Menschen weiterzugehen. Spannend und gleichzeitig erschreckend fand ich das Interview mit Sophie Schimanski und der amerikanischen Kreditkartenkultur. Ein Leben auf Pump könnte ich mir nicht mehr vorstellen. Liebe Grüße und weiter so, Stefanie. Ja, Stefanie, herzlichen Dank für die Bewertung und ich finde es klasse, wenn du da Inspirationen rausziehen kannst, wie du wirklich von der Dispo-Dauernutzerin zu einem sparsamen, konsumbewussten Menschen weitergehen kannst. Bei mir war es am Anfang auch so, dass ich eigentlich nicht so wirklich mit Geld umgehen konnte. Das hat sich erst während des Studiums geändert und jetzt, wo ich tatsächlich dann auch das einmal drin habe, da brauche ich mich gar nicht weiter einschränken, weil das funktioniert ab einem gewissen Punkt, dass man automatisch sparsam und konsumbewusst damit umgeht, aber eben nicht frugalistisch oder geizig wird, sondern dass man sich trotzdem dann auch Sachen kauft, aber dann eben nicht auf Pump, sondern dass man darauf hinspart. Ja, und das Leben auf Pump, wie Sophie Schimanski das im Interview erzählt hat, das ist schon echt hart mit dieser amerikanischen Kreditkartenkultur. Wer das ganze Interview noch nicht gehört hat, ich kann es nur empfehlen, weil gerade das Thema Finanzen in den USA ist ja nochmal komplett anders als hier in Deutschland und die Folge aus dem März ist echt gut geworden. So, und die zweite und letzte Bewertung von heute stammt von Zeuge Jeboas und er schreibt: Mit das Beste, was es rund um Finanzthemen in Deutschland gibt. Lieber Daniel, vielen Dank für deinen hochwertigen Inhalt und Durchhaltevermögen. Dieser Podcast hat mir in den letzten Jahren so viel Inspiration geboten, sodass ich meine Finanzangelegenheiten komplett selbst in die Hand genommen habe und vieles zum Positiven umgestellt habe. Die Qualität und die Abwechslung der Gesprächspartner und Themen der Folgen nehmen für mich auch nach über 3 Jahren des Hörens nicht ab. Ich kann den Podcast nur wärmstens jedem empfehlen, der sich für das Thema Finanzen, Geldanlage und Mindset interessiert. Viele Grüße, Martin. Ja, Martin, ich danke dir herzlich für die Bewertung und ja, freut mich, dass du nach 3 Jahren der Meinung bist, dass die Qualität und die Abwechslung nicht abnimmt. Auch, dass du deine Finanzen selbst in die Hand genommen hast, ist natürlich großartig. Damit bin ich am Ende angekommen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Die nächste Folge kommt jetzt erst wieder in 2 Wochen. Dann gehen wir in den finalen Monat des Jahres 2020, was ein ziemlich merkwürdiges Jahr war. Und ich werde Anfang Januar dann in meinem Depotrückblick im Podcast dann auch nochmal einen ausführlichen Rückblick darauf wagen. Im Dezember selber habe ich nochmal 2 Interviews. Ein Hörerinterview mit einem etwas anderen Thema und dann noch ein Interview mit 2 Leuten, die ich vor einigen Jahren schon interviewt hatte und wo es höchste Zeit wurde für ein Update. Das wird dann die Weihnachtsfolge werden. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute. Bis Anfang Dezember. Ciao.